Ja, ihr Lieben, guten Morgen. Ich bin nach wie vor in meiner kleinen Predigtreihe über die Jahreslosung. Siehe, ich mache alles neu. Heute sind wir bei dem Wort mache. Ich habe ja so angefangen, jedes einzelne Wort herauszugreifen und versuchen, über jedes Wort eine Predigt zu machen. Was ist das für ein Wort, machen? Das griechische Wort, das da in Offenbarung 21, Vers 5 steht, hat, ganz ähnlich wie unser deutsches Wort machen, eine sehr, sehr breite Bedeutung. Oder überlegt mal, wo man überall sagt, machen. Der Staat macht Gesetze. Brave Schüler machen ihre Hausaufgaben. Wer ein Haus kauft, macht Schulden. Wer zu viele Schulden hat, macht sich Sorgen. Am Morgen macht man Kaffee. Und der Kaffee macht munter. So, wo ist mein Mikrofon? Alles gut? Okay. Für mich klingt es leiser, aber es war vorhin fast zu laut. Okay. Also, ein Schreiner macht Möbel und so weiter und so weiter. Das hebräische Wort für machen, ganz ähnlich. Entschuldigung. Ich habe einfach mal wieder angefangen, die Bibel zu durchsuchen. Bible Server machen oder mach irgendwas. Und wenn man da sucht, findet man also unzählige Treffer. Die werden wir definitiv nicht durchgehen. Aber interessant ist, die ersten 8 Treffer, die findet man, ja, wie zu erwarten, am Anfang der Bibel, in 1. Mose 1 und 2 in den beiden Schöpfungsberichten. Das heißt, dieses Wort machen wird unter anderem auch für Gottes Schöpferhandeln verwendet. Ja, und so wie Gott ganz am Anfang Himmel und Erde gemacht hat, so wird er dann eben auch ganz am Ende einen neuen Himmel und eine neue Erde machen, wie es in Offenbarung 21 heißt, weil der erste Himmel und die erste Erde vergehen werden. Ja, schön. Kann man diesen biblischen Aussagen in unserer heutigen aufgeklärten Zeit überhaupt glauben und Vertrauen schenken? Schauen wir doch mal rein. Einfach die Trefferliste rauskopiert. Genesis steht für 1. Mose. Gott machte die Wölbung und schied das Wasser und so weiter. Diese Wölbung, Gott nennt sie anschließend Himmel. Und ab Vers 14 wird dann beschrieben, dass er Sonne, Mond und Sterne an diese Wölbung setzt. Das gibt's doch so gar nicht. Das ist doch längst überholt, oder? Er macht die beiden großen Lichter, das größere Licht zur Beherrschung des Tages, das kleinere zur Beherrschung der Nacht. Von dem kleineren Licht, dem Mond, wissen wir doch längst, das ist ja gar kein Licht. Der leuchtet ja gar nicht selber, wird doch nur von der Sonne angestrahlt. Und dann, Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh und alle kriechenden Tiere und so weiter. Und dann im Vers 26, lasst uns Menschen machen. Dass Gott einfach so, zack, Tiere und Menschen gemacht hat, ist doch seit Darwins Evolutionstheorie wissenschaftlich längst widerlegt, oder? Und dann gibt's ja auch noch diese 2 Schöpfungsberichte, 1. Mose 1, 1. Mose 2, da geht's irgendwie nochmal von vorne los, aber teilweise vielleicht in etwas andere Reihenfolge. Aber hier einfach nochmal die Stellen, dass Gott geschaffen hatte, indem er es machte, okay? Gott hat Himmel und Erde gemacht, da haben wir also immer wieder dieses Wort. Hier übrigens auch noch interessant, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, ich will ihm eine Hilfe machen. Okay, ja, und jetzt sagt man dann vielleicht, okay, naja, das da am Anfang, ist das jetzt wirklich so gewesen oder nicht? Naja, und wenn wir uns da nicht sicher sind, dann können wir ja vielleicht auch diesen Aussagen für die Zukunft, siehe, ich mache alles neu, kann man doch dann auch nicht richtig glauben, oder? Naja, die meisten von euch wissen, ich bin von Beruf Professor und ein Professor ist ein Wissenschaftler. Und als Wissenschaftler sage ich jetzt hier vorne, gar nicht als christlicher Prediger, sondern wirklich als Wissenschaftler, unabhängig von meinem Glauben. Diese Evolutionstheorie von Darwin ist keineswegs eine wissenschaftlich bewiesene Tatsache, wie das in Schulbüchern gerne behauptet wird. Der entscheidende Fehler, den Darwin gemacht hat, ist, dass er Evolution im Kleinen und Evolution im Großen durcheinander geworfen hat. Evolution im Kleinen ist in der Tat wissenschaftlich bewiesen. Lebewesen können sich im Lauf der Zeit an ihre Umgebung anpassen. Sie können sich in gewissen Grenzen weiterentwickeln und verändern. Das kann man immer wieder beobachten und damit wissenschaftlich überprüfen. Deswegen da überhaupt kein Problem. Aber daraus jetzt zu schließen, dass sich dann Lebewesen innerhalb von Jahrmillionen beliebig weiterentwickeln und verändern können, dass aus Affen zum Beispiel irgendwann Menschen geworden sein sollen, das ist erstmal Spekulation und keine Wissenschaft. Und weil es ewig lang her ist, kann man es schlicht und einfach auch nicht nachprüfen. Wissenschaft kann man durch Experimente nachprüfen und damit immer wieder sich überzeugen, dass es richtig ist, was behauptet wird. Das kann man mit all diesen Dingen nicht. Okay? Und deswegen habe ich auch wirklich als Wissenschaftler überhaupt kein Problem damit, dem biblischen Schöpfungsbericht hier in 1. Mose zu glauben. Naja, aber dann war ja doch noch dieses Himmelsgewölbe und die beiden Lichter, das passt ja doch nach wie vor nicht so richtig. Vielleicht können wir das besser verstehen, wenn wir uns in Gedanken mal ein paar tausend Jahre zurückversetzen, in die Zeit von Mose. Ihr könnt die Präsentation einstweilen wegmachen.
Oh, Herr, ich bin endlich fertig.
Mose, mein Freund, ja, wie geht's? Was gibt's?
Ich hab's geschafft. Ich habe 4 Bücher geschrieben. Von Auszug aus Israel, aus Ägypten, die Gesetzgebung in Sinai. Herr, ich habe ein Buch geschrieben, wie wir durch die Wüste gelaufen sind. Und ja, ich hab's endlich geschafft. Ich bin fertig, Gott.
Ja, super. Mose, ich finde es ganz klasse, dass du dir da so viel Zeit genommen hast, dass du all diese Dinge endlich mal aufgeschrieben hast, damit sie nicht in Vergessenheit geraten und damit sie bei der mündlichen Weitergabe nicht immer weiter verfälscht werden. Super.
Ja, aber Herr, die Leute fragen mich immer, was denn davor war, bevor Israel in Ägypten war und wie sie überhaupt in die Sklaverei gekommen sind. Irgendwer hat mir erzählt, dass so ein Typ namens Josef die in die Sklaverei reingelockt hätte oder so.
Wie bitte? Josef in die Sklaverei gelockt? Oh je. Das müssen wir auch mal aufschreiben, wie es richtig war. Mensch. Ja.
Und die Leute, die wollen auch wissen, also die erzählen so eine Geschichte immer von so einer großen Flut, die ganze Erde zerstört hätte. Sie meinen, dass irgendwelchen Göttern die Badewanne übergelaufen wäre, aber wir wissen ja, dass du der einzige Gott bist.
Ja, und mir ist also definitiv nicht die Badewanne übergelaufen, sondern höchstens der Zorn über die Menschen damals. Also, das muss auch mal aufgeschrieben werden, wie es richtig war.
Und dann wollen die Leute noch wissen, wie du überhaupt Himmel und Erde geschaffen hast. Und die Sterne und den Mond und die Sonne, sie sagen immer, das wären irgendwelche Götter, die wir verehren müssten. Aber wir wissen, dass du der einzige Gott bist.
Okay, Mose, ja, ich sehe schon. Du musst, glaube ich, noch ein 5. Buch schreiben. Oder besser gesagt, ein 1. Das alles beschreibt, was vor den 4 anderen Büchern geschehen ist, die du schon geschrieben hast.
Aber wie soll ich denn was schreiben, wo ich gar nicht dabei war?
Tja, da hast du natürlich recht. Also, ich werde dir diese Dinge erzählen. Zumindest fange ich mal mit den Dingen an, die ganz am Anfang waren, wo noch überhaupt kein Mensch dabei war. Und dann, pass auf, dann sollen Abraham und Isaac und Jakob und all die anderen, die sollen dich über Heavens App kontaktieren und dir dann ihre Geschichten erzählen, damit du die auch aufschreiben kannst. Okay? Aber jetzt fangen wir mal an. Hast du was zu schreiben?
Ja.
Okay. Dann schreib mal. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer.
Echt? War die Erde am Anfang komplett leer?
Ja, ganz am Anfang war alles leer. Es gab überhaupt nichts außer mir. Und dann haben wir lange zusammen überlegt, wie wir Himmel und Erde gestalten wollen.
Moment mal, Herr. Du sprachst gerade von dir selber, dass du alleine warst. Und jetzt hast du von wir geredet. Was meinst du damit?
Naja, ich und mein Sohn und der Heilige Geist.
Du hast einen Sohn? Was?
Ach so, das wisst ihr ja noch gar nicht. Und das sollt ihr momentan auch noch gar nicht wissen. Also vergiss es wieder. Jedenfalls habe ich mehrere Ewigkeiten überlegt und mir alles ganz genau ausgedacht, bevor ich es in die Tat umgesetzt habe. Die verschiedenen Naturkonstanten, Gravitationskonstante, Lichtgeschwindigkeit, Ruhemasse des Elektrons und so weiter, die müssen nämlich bis auf die 10. Nachkommastelle genau zusammenpassen, damit ich überhaupt Lebewesen machen konnte.
Aha.
Und schließlich habe ich mir dann Folgendes gedacht. Das Universum besteht aus Milliarden von Galaxien. Weißt du, wie viel eine Milliarde ist? 1000 mal 1000 mal 1000. Und jede Galaxie besteht wieder aus ganz vielen Sonnensystemen. Und jedes Sonnensystem besteht wieder aus einer Sonne und mehreren Planeten und Monden.
Aber, hä? Ich dachte, es gibt eine Sonne und einen Mond und nicht viele Sonnen.
Ach, mein lieber Mose, ja stimmt, das, was ihr als Sterne bezeichnet, sind in Wirklichkeit doch auch Sonnen in anderen Sonnensystemen.
Hä? Ich dachte, also unsere Sonne ist viel größer als die Sterne, wie kann das sein?
Ja, das liegt nur daran, dass die Sterne viel weiter weg sind als die Sonne. Manche Sterne sind viele tausend Lichtjahre entfernt.
Ah, ich dachte, die wären am Himmelszelt befestigt.
Nein, ach je, das Himmelszelt gibt's doch auch nicht, wie ihr euch das vorstellt. Und nebenbei, wenn wir schon dabei sind, ist die Erde auch keine flache Scheibe, wie ihr euch das vorstellt, sondern eine Kugel. Und dass die Sonne jeden Morgen im Osten aufgeht und abends im Westen wieder untergeht, liegt nicht daran, dass sich die Sonne bewegt, sondern dass sich die Erde um sich selbst dreht.
Herr,
hast du das verstanden?
Ich glaube, das ist mir viel zu kompliziert. Wie soll ich das dann den Leuten um mich herum erklären? Wie kann es sein, dass wir auf einer Kugel leben und die Leute auf der anderen Seite nicht einfach nach unten fallen?
Ja, dafür gibt's die Gravitation, die sie am Boden hält. Aber ich sehe schon, ja, diese Dinge sind für euch wirklich nicht leicht zu verstehen. Und eigentlich, wenn ich es mir recht überlege, sind diese Dinge auch gar nicht so wichtig. Die sollen die Menschen nach dir im Laufe der Jahrtausende selbst erforschen und entdecken. Ich bin schon gespannt, wie sie staunen werden, wenn sie zum Beispiel feststellen, dass sich die Erde bewegt und nicht die Sonne. Oder dass der Mond gar nicht selber leuchtet, sondern nur von der Sonne angestrahlt wird. Dann machen wir es jetzt so, dass ich dir ganz, ganz einfach nur die allerwichtigsten Dinge sage. Und damit ihr die wirklich wichtigen Dinge verstehen könnt, lasse ich ganz viele unwichtige Dinge weg. Selbst wenn dadurch stellenweise ein falsches Bild entsteht und die Menschen irgendwann überheblich sagen werden, was da im Schöpfungsbericht steht, ist doch alles falsch. Also jetzt schreib mal wieder. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht, dass es gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein Tag. Eigentlich gäbe es ja schon über das Licht wieder so viele interessante Dinge zu sagen, von Wellenlängen und Spektralfarben und wie durch Lichtbrechung ein Regenbogen entsteht und so weiter. Aber lassen wir das. Ich habe gesagt, dass die Menschen das alles selber herausfinden sollen.
Gott, können wir morgen weitermachen? Mir wird ganz schwummrig.
Na gut, wir haben einen Tag von 7 nämlich schon geschafft. Dann bis morgen, lieber Mose.
Bis morgen.
Ja, danke, lieber Mose. Ich denke, ihr habt verstanden, was ich mit dieser erfundenen Geschichte. Viele Menschen sagen heutzutage, der biblische Schöpfungsbericht ist naturwissenschaftlich vollkommen falsch. Die Erde eine flache Scheibe, der Himmel drüber und da sind Sonne, Mond und Sterne befestigt, das ist doch wirklich widerlegt. Und dann noch diese zwei Schöpfungsberichte, na, ich weiß nicht. Kann ich auch als gläubiger Mensch sagen, okay, einverstanden. Ich denke, wir sollten als Christen nicht den Fehler machen und sagen, die Bibel hat doch recht. Sie muss einfach recht haben und deswegen biegen wir dann die biblischen Aussagen so lange zurecht, bis sie scheinbar zu den heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen passen, die im Übrigen morgen auch schon wieder überholt sein können. Das passiert auch regelmäßig, dass neue Erkenntnisse dann dazu führen, dass alte wieder in Frage gestellt werden. Ich glaube, damit würden wir uns keinen guten Dienst erweisen und unser Zeugnis nur insgesamt unglaubwürdig machen. Aber oft gehen die Menschen dann noch einen Schritt weiter und behaupten, dass die gesamte Bibel historisch unglaubwürdig ist. Und da würde ich eindeutig sagen, stopp! Wenn im Alten Testament die Geschichte des Volkes Israel erzählt wird, dann ist das historisch genauso zuverlässig und glaubwürdig wie irgendeine weltliche Geschichtsschreibung, zum Beispiel über die alten Ägypter oder die alten Griechen oder über das Persische Reich. Da gibt es zum Teil auch nur ganz, ganz wenige Quellen und die nehmen wir einfach selbstverständlich als die Wahrheit hin. Und wenn im Neuen Testament über das Leben Jesu auf der Erde berichtet wird, dann ist das historisch mindestens so zuverlässig und glaubwürdig wie die römische Geschichtsschreibung, zum Beispiel von Cäsar über seinen gallischen Krieg. Gibt es interessante Zahlen, wie viele Originalschriften noch vom gallischen Krieg existieren und wie viel mehr Originalschriften vom Neuen Testament zum Beispiel. Ja, und beim Thema Schöpfung bin ich überzeugt, und das war sozusagen der Zweck dieses Anspiels, dass es gar nie Gottes Absicht war, uns in der Bibel dazu naturwissenschaftliche Details zu offenbaren, die die Menschen damals ja gar nicht verstanden hätten. Wie hätte er ihnen all diese Dinge erklären sollen, die wir im Lauf der Jahrtausende herausgefunden haben? Ich glaube, da hat Gott sich wirklich gedacht, schauen wir mal, wie lange die Menschen brauchen, bis sie Schritt für Schritt all diese faszinierenden Dinge, die ich mir ausgedacht habe, herausfinden. Mit diesen Naturkonstanten zum Beispiel gibt es einen wunderbaren Vortrag von einem christlichen Physiker, der eben sagt, ja, das ist für ihn eins von vielen Indizien einfach und Hinweisen auf einen Schöpfer, der sich das alles ganz genial ausgedacht hat. Denn wenn da nur ein paar Werte ein bisschen anders wären, dann würde wohl Leben gar nicht entstehen können. Wenn einer aber nicht glaubt und nicht glauben will, dann wird ihn vermutlich auch das nicht wirklich überzeugen. Dann gibt es da gewagte Theorien von mehreren Universen und in unserem ist halt zufällig wieder alles passend und in Milliarden anderen Universen gibt es halt kein Leben. Ja, wie soll man die Menschen überzeugen, wenn sie nicht glauben wollen? Ich glaube, dass Gott uns im Schöpfungsbericht eigentlich viel wichtigere geistliche Wahrheiten offenbaren will. Zum Beispiel, Gott ist natürlich der Schöpfer von Himmel und Erde und der Schöpfer allen Lebens. Und damit sind wir eben kein zufälliges Produkt einer zufälligen, gottlosen Evolution, Wir sind von Gott gewollt. Und das ist doch eine viel bessere Botschaft als, hey, wir sind zufällig entstanden. Gott hat jeden einzelnen Menschen geschaffen. Das heißt, du bist auch nicht nur das Produkt eines biologischen Vorgangs zwischen deinen Eltern, sondern Gott hat dich ganz persönlich bewusst gewollt und geplant. Glaubst du das? Ja. Was lesen wir noch im Schöpfungsbericht? Gott installiert von Anfang an einen Ruhetag. Am siebten Tag ruhte Gott von all den Dingen, die er gemacht hatte. Und weil er selber am siebten Tag geruht hat, sollen auch wir Menschen immer am siebten Tag ruhen und nicht arbeiten. Ein Unternehmer denkt vielleicht, wenn es diesen blöden Sonntag nicht gäbe, wo die Menschen frei haben, dann könnte mein Unternehmen noch produktiver sein, wir könnten noch mehr Umsatz machen. Aber ich denke, jeder kluge Unternehmer weiß doch, dass die Produktivität und Leistungsfähigkeit der Menschen ohne Ruhetag in Wirklichkeit schlechter wäre. Dass die Menschen allmählich krank werden würden, schlussendlich sogar sterben, wenn es nie einen Ruhetag gäbe. Ja, und Gott hat den einfach von Anfang an vorgesehen. Was steht noch im Schöpfungsbericht? Der Mensch ist Gottes Ebenbild. Wow. Und wird deswegen ja gerne als die Krone der Schöpfung bezeichnet. Tierschutz ist gut und wichtig und richtig. Auch Tiere sollen unter anständigen Bedingungen leben und nicht nur als Ware behandelt werden. Trotzdem, denke ich, gibt es einen Unterschied zwischen Tieren und Menschen. Es ist schon pervers, dass manchmal gegen das Schreddern von Küken demonstriert wird und gleichzeitig das Töten von Babys im Mutterleib toleriert oder sogar gefordert wird. Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen und zusammen sind sie Gottes Ebenbild. Zwei verschiedene Geschlechter, die sich gegenseitig ergänzen. Keine drei oder vier oder mehr. Mann und Frau gehören zusammen, um eine Familie zu gründen und Kinder zu bekommen. Keine zwei Männer oder zwei Frauen. Das sind für mich einfach geistliche Wahrheiten, die finde ich viel wichtiger als die wissenschaftlichen Details. Und Gott schafft Pflanzen und Tiere jeweils nach ihrer Art. Dieses nach ihrer Art kommt ganz, ganz oft so vor. Das heißt, es gibt Hunde, Katzen, Pferde und so weiter. Und natürlich ein erstes Menschenpaar. Und aus diesem ersten Menschenpaar haben sich im Laufe der Zeit ganz unterschiedliche Menschen entwickelt. Mit heller oder dunkler Hautfarbe. Mit blonden oder schwarzen oder vielleicht auch grünen Haaren, mit kurzen oder langen Haaren und so weiter. Und so können wir uns vorstellen, dass sich auch aus einem ersten Hundepaar, das es da gab, im Laufe der Zeit ganz unterschiedliche Hunderassen entwickelt haben. Riesige deutsche Doggen, winzig kleine Schoßhunde, gemütliche Bernhardiner, pfeilschnelle Windhunde und so weiter. Aber ein Hund hat noch nie eine Katze zur Welt gebracht. Obwohl Hunde und Katzen in vielen Dingen auch sehr ähnlich sind. Gott hat jedes nach seiner Art geschaffen. Und das kann man, wenn man entsprechend an die Sache rangeht, auch heute noch beobachten. Es ist noch nie gelungen, Hunde und Katze zu kreuzen. Das ist übrigens wieder genau dieser Unterschied zwischen Evolution im Kleinen und im Großen. Im Kleinen kann aus so einem ursprünglichen Hund Verschiedenes werden, aber es ist alles immer noch ein Hund. Und daraus wird dann nicht in Jahrmillionen eine Katze oder ein Pferd oder sonst was. Ja, und so können wir sicher noch viele wichtige Wahrheiten im biblischen Schöpfungsbericht entdecken. Und deshalb ist für mich auch als Wissenschaftler eben nicht nur der biblische Schöpfungsbericht, sondern die ganze Bibel von der ersten bis zur letzten Seite einfach glaubwürdig. Aber gut, wir waren eigentlich bei unserer Jahreslosung in Offenbarung 21. Siehe, ich mache alles neu. Gott verheißt uns da einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. So heißt es auch in 2. Petrus 3. Und wieder Offenbarung 21, er wird jede Träne von unseren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und dann zeigt Gott dem Johannes in der Vision das neue Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. So heißt es in Vers 2. Und dann wird ab Vers 10 dieses neue Jerusalem genauer beschrieben. Und da bräuchte ich jetzt bitte wieder die Folie. Ganz genau, da habe ich mal einen längeren Text abgedruckt, den müssen wir jetzt nicht im Detail lesen, vielleicht gehen wir aber einfach mal durch. Genau, also irgendjemand nimmt da den Johannes immer im Geist an die Hand, führt ihn hinweg, zeigt ihm die heilige Stadt Jerusalem. Sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Und sie hatte eine große und hohe Mauer und 12 Tore, an den Toren 12 Engel, Namen darauf geschrieben, welche die Namen der 12 Stämme der Söhne Israel sind. Immer diese Zahl 12, die ja in der Bibel ganz wichtig ist und immer irgendwie so eine Vollständigkeit, Vollkommenheit ausdrückt, sowohl im Alten Testament, eben die 12 Stämme Israel, als auch im Neuen Testament, dann die 12 Apostel zum Beispiel. Die Mauer hatte dementsprechend 12 Grundsteine und da sind genau die Namen der 12 Apostel. Und der mit mir redete, hatte ein Maß, ein goldenes Rohr. Also ich stelle mir da irgendwie so ein Stück, sozusagen so eine Art Meterstab vor, um die Stadt und ihre Tore und ihre Mauer zu messen. Die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite, also quadratisch. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien. So, jetzt müsste man natürlich wissen, wie viel das ist. Ein Stadion war etwa 185 Meter. Und dann rechnet man das mal aus. Dann sind 12.000 Stadien etwa 2.220 Kilometer. In die eine und in die andere Richtung. Das heißt, es wäre eine Stadt mit einer Fläche von knapp 5 Millionen Quadratkilometern. Das ist etwa die Hälfte von ganz Europa oder die Hälfte von den Vereinigten Staaten. Eine einzige Stadt. Und dann geht es ja weiter. Er maß die Stadt und ihre Länge und Breite und Höhe sind gleich. Jetzt ist hier plötzlich auch noch die Höhe gleich. Das heißt, dann wäre es also ein Würfel, der dann auch noch 2200 Kilometer hoch ist. Das heißt, es müsste da unvorstellbar hohe Wolkenkratzer geben. Zum Vergleich, das höchste Gebäude der Erde in Dubai, das ist nicht mal einen Kilometer hoch. Wobei ich das eigentlich schon atemberaubend und unvorstellbar finde, wie ein Gebäude fast einen Kilometer hoch sein kann. Ja, dann geht's weiter. Also und natürlich wieder diese Zahl 12 und 1000, denke ich, steht einfach für ganz groß und ganz viel. Er maß ihre Mauer 144 Ellen, ja vermutlich die Höhe der Mauer. 144 ist 12 mal 12. Ja, und was war eine Elle? Etwa 45 Zentimeter. Das heißt, damit kommen wir auf 65 Meter Mauer. Der Baustoff war Jaspis. Die ganze Mauer Edelstein. Und die Stadt reines Gold. Gleich reinem Glas. Ja, weiß ich nicht, wie man sich das vorstellt. Gold und Glas. Einfach unbeschreiblich, oder? Unvorstellbar, herrlich und prächtig. Aber es geht ja noch weiter. Die Grundsteine waren mit jeder Art Edelstein geschmückt. Ja, und die müssen wir jetzt nicht alle der Reihe nach durchgehen. 12 verschiedene Edelsteine für die Grundsteine. Und die 12 Tore waren 12 Perlen. Je eines der Tore war aus einer Perle. Okay? Jedes Tor eine einzige Perle. Ja, jetzt kann man natürlich auch hier, wie beim Schöpfungsbericht am Anfang, die Frage stellen, ist das jetzt wortwörtlich so gemeint? Oder will uns Gott damit vielleicht auch ganz andere, wichtigere Dinge sagen als exakte Maße und so etwas? Dass dieses neue Jerusalem, und ich sehe es stellvertretend für die gesamte neue Schöpfung, die Gott da machen wird, einfach nur unvorstellbar herrlich und prächtig sein wird. So wie Mose nicht in der Lage gewesen wäre, all die faszinierenden Details des Weltalls und der Natur zu verstehen, so war wahrscheinlich auch Johannes gar nicht in der Lage zu fassen, wie dieser neue Himmel und die neue Erde wirklich sein werden. Ich denke, Gott gibt ihm einfach mit diesen Bildern eine Vorstellung und damit auch uns. Er macht es für ihn und für uns einfach wieder viel einfacher, als es in Wirklichkeit wahrscheinlich sein wird. Aber ich denke, eins steht fest, oder? Gott kleckert hier nicht, er klotzt. Es ist einfach herrlich. Ja, ja, man kann noch viel darüber sagen. Es ist mit Sicherheit auch als Kontrast gedacht zu der anderen Stadt, die in den Kapiteln vorher in der Offenbarung beschrieben wird, das Babylon. Für die Menschen damals wahrscheinlich ein Bild für Rom. Diese Stadt wird auch recht herrlich und prächtig beschrieben. Und was die Händler alles an wunderbaren Gütern da verkauft haben und so weiter und so weiter. Aber in einem Augenblick ist der ganze Reichtum und die Pracht dahin. Ja, und das Gottes Stadt, sie wird in Ewigkeit herrlich sein. Ja, und jetzt wieder der Sprung nach vorne. Diese neue Schöpfung wird unbeschreiblich herrlich und prächtig sein, aber unsere Schöpfung auch, oder? Ich habe ein paar Fotos mitgebracht zum Abschluss. Das sind Apfelblüten. Jede einzelne ist schon faszinierend für sich, wenn man so im Detail hinschaut. Kunstvoll gemacht, nicht nur auf Funktionieren angelegt, was man mit Evolution vielleicht noch erklären könnte, sondern einfach schön anzuschauen. Und dann hat so ein Apfelbaum nicht nur eine solche Blüte, sondern keine Ahnung wie viel, Hunderte, Tausende. Uns gibt nicht nur einen Apfelbaum, sondern weiß nicht wie viele. Gott ist einfach auch hier, ja, er kleckert nicht, er klotzt, oder? Er ist einfach überschwänglich. Noch ein paar weitere Blüten, jede für sich faszinierend, jede für sich ein Kunstwerk. Was haben wir noch? Die Hunde hatte ich vorhin erwähnt. Ja, da kommen sie. Es ist auch genial, wie Gott in ein einziges Hundepaar am Anfang schon all das hineingelegt hat, was wir jetzt hier an Unterschiedlichkeit sehen, was dann tatsächlich vielleicht zufällig entstanden ist oder auch gezielt durch Züchtung hervorgebracht. Aber der entscheidende Punkt ist, da ist nichts Neues entstanden. Das ist alles schon in dem ursprünglichen Erbgut angelegt und es muss nur gezielt sozusagen das eine oder das andere zum Vorschein gebracht werden. Also, Gott hat nicht nur einen Einheitshund, einen Durchschnittshund geschaffen, mittelgroß, mittelmäßig schön, sondern ganz viele verschiedene, so dass jeder sich, wenn er Hundeliebhaber ist, den passenden aussuchen kann. Vogelfedern sind eine geniale Konstruktion, wenn man sie sich im Detail anschaut. Und der Flug der Vögel ist immer wieder faszinierend und beeindruckend und kunstvoll. Ja, und wir haben versucht, von den Vögeln abzuschauen und das nachzumachen. Aber was die an Flugkünsten zum Teil beherrschen, das kann ja auch kein Kunstflieger. Ja, aber nicht nur Pflanzen und Tiere hat Gott gemacht, auch die Berge sind immer wieder faszinierend und sie zeugen von seiner Größe, wie es in den Psalmen heißt. Ja, da kann man immer wieder staunen und ich könnte jetzt hier endlos weitermachen. Und wir können dastehen und eben staunen, was unser Gott alles Wunderbares gemacht hat. Und die logische Konsequenz aus dem Staunen ist dann, Gott für all das, was er gemacht hat, anzubeten, ihn zu loben. Wie es auch in der Offenbarung übrigens heißt, im Kapitel 4, wo die 24 Ältesten dann vor dem Thron niederfallen und ihre Siegeskränze niederwerfen und Gott anbeten und sagen, du bist würdig, Herrlichkeit und Ehre und Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge geschaffen und um deines Willens wegen waren sie und sind sie geschaffen worden. Gott ist der Schöpfer. Ja, und da möchte ich jetzt noch ein dazu passendes Lied singen.